Liebe Gemeinde, der Bericht erreichte uns aus den USA. Dort soll sich kürzlich am 24. März an der Atlantic University von Florida Folgendes zugetragen haben. Professor D'André Poole unterrichtet dort interkulturelle Kommunikation, also die Verständigung der Kulturen. Und im Rahmen seines Seminars forderte er die Studenten zu folgendem Vorgehen auf. Schreiben Sie den Namen Jesus auf ein Blatt Papier, legen Sie das Blatt vor sich hin auf den Fußboden und trampeln Sie dann mit den Füßen darauf. Gute Reaktion. Im offiziellen Lehrplan heißt es zu dieser Übung, fordere die Studenten auf, ein Papier auf dem Fußboden vor sich hinzulegen, mit dem Namen Jesu sichtbar, sage ihnen dann, sie sollen einen Augenblick warten. Nach einer kurzen Periode des Schweigens weise sie an, auf dieses Papier zu trampeln. Die meisten werden zögern. Frage sie, warum sie in dieser Weise zögern. Diskutiere die Wichtigkeit von Symbolen in der Kultur. Zitat Ende. Das steht also richtig im Lehrplan, im Curriculum. Der Vorgang wurde bekannt, die Medien fragten nach. Aber die Universität stellte sich voll hinter den Kollegen. In einer Presseerklärung hieß es dann, Hochschulen und Studenten an akademischen Institutionen suchen Erkenntnis und engagieren sich in einem offenen Diskurs. Auch wenn die diskutierten Themen bisweilen sensibel sind, ist die Universität die angemessene Plattform für solche Dialoge und Debatten. Was die Universität unter Dialog und Debatte versteht, wie weit es damit her ist, wurde dann deutlich, als der Student Ryan Rotila sich weigerte, bei dieser blasphemischen Übung mitzumachen. Es war übrigens der einzige Student, der sich weigerte, und das war ein Mormone. Er hob das Papier vom Boden auf, legte es auf den Tisch zurück und sagte zu dem Professor, bei allem Respekt vor Ihrer Position, ich glaube nicht, dass das angemessen ist, was Sie von uns fordern. Ich glaube, dass es unprofessionell war und es hat mich tief verletzt, was Sie von uns gefordert haben. Ergebnis? Dieser Student, Ryan Rotila, wurde vom weiteren Verlauf des Kurses ausgeschlossen und durfte nicht mehr an dem Seminar teilnehmen. So viel zum Stichwort Dialog und Debatte. Zugegeben, das ist ein krasses Beispiel aus der jüngsten Zeitgeschichte Floridas. Auch aus Deutschland ließen sich aktuelle Fälle für öffentlich geduldete Blasphemie anführen, zum Beispiel in diversen Fernsehsendungen. Aber letztlich sind das nur die Spitzen des Eisbergs. Die allgemeine Tendenz, die dahinter steht, war zu allen Zeiten, wenn man das so sagen darf, normal. Der Glaube an den Gott der Bibel wird angegriffen. Und das ist unser Thema heute Morgen, wenn unser Glaube belagert wird. Wenn unser Glaube belagert wird. Das ist das Thema und das entscheidende Wort habe ich entnommen aus dem ersten Vers unseres Predigttextes, 2. Chronik 32, Vers 1. Da heißt es, nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte, also die festen Städte des Südreiches Israel und gedachte, sie zu erobern. Belagerte die festen Städte, wenn unser Glaube belagert wird. Die Attacken erfolgen mal ganz offen und dann wieder versteckt. Hier eine grobe Verhöhnung, dort ein kleiner Nadelstich. In einigen Ländern werden Christen mit körperlicher Gewalt angegriffen. In anderen ist es in Anführungsstrichen nur der Zeitgeist, der ihnen ins Gesicht bläst, der unsere Werte ins Lächerliche zieht, der die Schöpfungsordnung Gottes, die biblische Lehre über Mann und Frau und Familie und Ehe und Sexualität verfälscht, zur Karikatur macht, verdreht, pervertiert, oder auch der Zeitgeist, der unseren Glauben an Jesus Christus als den einzigen Retter als Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden verdächtigt. So nach dem Motto, wenn ihr das glaubt, dass es nur einen Weg zu Gott, nur einen Weg zum Heil geht, dann könnt ihr gar nicht demokratisch, pluralistisch euch in eure Gesellschaft einfügen. Einmal wird der einzelne Christ attackiert und dann wieder die Gemeinde als Ganze. Also, dass unser Glaube belagert wird, dass die Gemeinde Jesu geschüttelt und gerüttelt wird, Das ist für die Nachfolger Jesu eigentlich normal. Es ist, wenn wir die Bibel lesen, eher die Regel als die Ausnahme. Den Petrus hat Jesus damals angekündigt: Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Euch zu rütteln, euch zu schütteln, euch zu sieben wie den Weizen. Und das war schon bei den Gläubigen des Alten Testaments ganz ähnlich. Es war kaum anders, wie wir jetzt sehen werden, wenn wir heute Morgen zu König Hiskia zurückkehren. Und damit nehmen wir den Faden unserer Predigtreihe über die Könige Israels wieder auf, die wir ja jetzt für einige Zeit unterbrochen hatten. Wenn Sie den Anschluss wieder suchen, gehen Sie einfach auf die Homepage der Gemeinde beg-hannover.de, schauen unter Könige Israels Predigtreihe nach und da haben Sie mühelos den Anschluss an die 22 Predigten von vorher, die wir jetzt fortsetzen. Und wir treffen immer noch den relativ jungen Regenten Hiskia an, er ist jetzt immerhin 39 Jahre alt, in einer Krise. Und zwar in einer Krise, wo ihm das Königreich fast um die Ohren fliegt. Zumindest um die Ohren zu fliegen droht. Bis dahin hat er 14 Jahre relativ ungestört seine Aufbauarbeit vorantreiben können. Und sowohl seine geistliche Aufbauarbeit als auch seine politische Aufbauarbeit. Während das Nordreich, ja, das war ja abgetrennt gewesen, weitgehend nach Assyrien deportiert worden war, erlebt das Südreich Juda, also das israelische Südreich Juda unter Hiskia noch einmal eine richtige Blütezeit. Eine richtige Blütezeit. Obwohl er von seinem Vater Ahas ein schweres Erbe übernommen hatte, Ahas hatte Gottes Wege dreist verlassen. Die Propheten Hosea und Jesaja hatten Gottes Gericht über das Volk bereits ausgerufen. Die dunklen Wolken hatten sich längst zusammengezogen über diesem Land. Und da tritt damals der 25-jährige Hiskia an. Und viele fragen sich, was will der überhaupt noch? Kommt er nur noch, um Juda mit Anstand abzuwickeln? Was soll er hier noch? Es ist sowieso alles aus. Und dann passiert das Erstaunliche. Gott schickt eine Erweckung. Gott schickt eine echte Erweckung für diese Generation, für die Generation Hiskia. Diese Erweckung ist nicht ohne Probleme, aber Gott schickt sie. Es gibt echten Glauben, es gibt echten Aufbruch, es gibt echte Verehrung des heiligen, lebendigen Gottes. Es gibt echte Hingabe, es gibt echte Opferbereitschaft. Es gibt echten Frieden mit Gott. Es werden viele im Volk erfasst. In 2. Chronik 29, Vers 36 konnten wir das lesen. Hiskia freute sich samt dem ganzen Volk über das, was Gott dem Volk zubereitet hatte, denn die Sache war sehr rasch vor sich gegangen. Herzlichen Dank. Also in rascher, kurzer Zeit viele erfasst und die Freude war groß. Kein kritischer Beobachter hätte damit gerechnet. Rundherum alles dunkel. Die Landsleute im Norden längst verschleppt nach Assyrien, der eigene Vater im Bund mit den Götzendienern. Und dieser Hiskia, der wird zu einer starken Verheißung für seine Generation. Zu einer enormen Ermutigung. Aber auch für uns, wenn es um uns herum dunkel sein mag. Gott kann jederzeit einen Aufbruch schenken. Jederzeit. Gott kann die Wolken mit einem Federstrich wegschieben und das Licht seines Evangeliums aufstrahlen lassen. Jederzeit. Aber wo Gott handelt, und wir wissen, dass er das tut, er tut das bis heute. Aber wo Gott handelt, da kann der Widersacher nicht ruhig bleiben. Früher oder später wird der neue Glaube, früher oder später wird das neue geistliche Leben angegriffen, eben belagert. Das kennt jeder von uns. Und wo eine Gemeinde im Segen wirkt, da kann es gar nicht anders sein, dass sie die Brandpfeile des Widersachers immer wieder auf sich zieht. Bei Hiskia hat es immerhin 14 Jahre gedauert. Mit 25 hatte er die Alleinherrschaft angetreten. Das war 715. Jetzt ist er 39. Und darum dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir lesen, wie es jetzt in diesem Bericht weitergeht. Sie haben das vor sich. 2. Chronik 32. Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Er belagerte die festen Städte und begann, sie zu erobern. Ja, nach dieser Treue. Was Treue bedeutet, das haben wir in der ersten Predigt über Hiskia gezeigt. Die können Sie nochmal nachhören. Treue heißt ein Leben, das sich nach Gottes Willen ausrichtet. Das ist treu. Wenn Sie treu sein wollen, dann leben Sie, wie der Herr es von Ihnen will, wie es Ihnen in seinem Wort sagt. Dann achten Sie seinen Willen höher als alles andere. Treu sein, das heißt ein Leben, in dem Gott den Ton angibt und niemand sonst die erste Geige spielen darf. Zwei Verse vorher wird das zusammengefasst, also in 2. Chronik 31. Da heißt es in den letzten beiden Versen, so handelte Hiskia in ganz Juda und er tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott und in allem seinem Werk, das er im Dienst des Hauses Gottes unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und es gelang ihm auch. Das war Treue. Er suchte Gott, er wollte seinen Willen tun und er handelte von ganzem Herzen und Gott ließ es ihm gelingen. Und nach dieser Treue kommt die Belagerung. Assyrien, die Großmacht jener Jahre. Über diesen Siegeszug Sanheribs und auch seines Vorgängers Sargon II. Gibt es ausführliche Berichte in den assyrischen Quellen. Das ist eine interessante Bestätigung der biblischen Befunde, was wir da in den assyrischen Quellen finden. Und wir wissen eben, dass 701 vor Christus wirklich Sanherib dran ist. Er ist auf dem Vormarsch. 20 Jahre vorher hatten sie das Nordreich Israel einkassiert und in der Zwischenzeit andere Völker hatten ihren Machtbereich immer weiter ausgedehnt. Und jetzt 701 marschiert Sanherib gegen den Süden, gegen Jerusalem. Der Auslöser war eine mutige Entscheidung Hiskias gewesen. Das können wir in 2. Könige 18 nachlesen. Da hatte Hiskia nämlich dem assyrischen König die Gefolgschaft aufgekündigt. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Das war der unmittelbare Auslöser gewesen. 2. Könige 18 lesen wir das. Hiskias Vater hatte sich den Assyrern unterworfen und Hiskia hatte dann sehr mutig und im Vertrauen auf Gott gesagt, wir können uns diesen Heiden nicht in dieser Weise unterwerfen. Und er hatte sich losgerissen. Das war ein Akt der Freiheit im Vertrauen auf Gott. Er hatte diese Abhängigkeit abgeschüttelt. Und jetzt bekam er die Quittung. Der assyrische König schwimmt auf der Welle des Erfolgs und das soll Hiskia zu spüren bekommen. Und jetzt ist die Krise da. Jetzt muss Hiskia sich bewähren. Jetzt kommt es darauf an, den guten Weg, den er begonnen hat, weiterzugehen. Das, was Gott bisher geschenkt hat, zu bewahren. Und jetzt rückt uns seine Situation persönlich wieder so nahe. Die Bibel hat dieses Ereignis für so wichtig gehalten, also letztlich Gott, der die Bibel eingegeben hat, dass er dieses Ereignis an drei Stellen ausführlich berichtet. Das ist ganz selten der Fall. In 2. Chronik 32, das ist noch der kürzeste Text, das ist der, den wir Ihnen abgedruckt haben. Dann in 2. Könige 18 bis 19, das ist der frühere Bericht. Den empfehle ich sehr zu Ihrer Lektüre in der kommenden Woche. 2. Könige 18 bis 19, das ist der Bericht, der dem Chronikbuch gewissermaßen vorausging und schon vorlag. Und dann nochmal Jesaja 36, das ganze Kapitel und auch einige Kapitel davor noch. Jesaja war ja auch beteiligt, wie wir gleich sehen werden. Die Berichte, die ergänzen sich vorzüglich. Und wir orientieren uns zunächst an dieser Kurzfassung 2. Chronik 32 und ergänzen das dann teilweise aus dem 2. Königebuch und wollen einfach nur sehen, was ist damals passiert. Und was Hiskia erlebt hat, das kann für uns ein warnendes Beispiel werden, aber auch ein ermutigendes Beispiel. Und möge Gott das schenken, dass das beides passiert. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und wir wissen jetzt 701 vor Christus, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Als aber Hiskia sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen, und sie halfen ihm. Und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, und sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Also die Könige von Assyrien meint die Führer von Assyrien hier. Und später lesen wir dann noch in Vers 30, das ist nicht mehr auf Ihrem Zettel, dass Hiskia auch den oberen Ausfluss des Gichonbaches verstopfte und ihn westlich abwärts führte zur Stadt Davids. Das ist interessant. Das war strategisch weitsichtig. Jerusalems Wasserversorgung war leicht angreifbar, da man wesentlich aus zwei Quellen schöpfte. die Gihon-Quelle aus dem Kidron-Tal und die Quelle En-Rogel weiter im Süden. Und die Assyrer sollten jetzt gehindert werden, die Wasserversorgung zu kappen oder auch das Wasser zu vergiften, die Quellen kaputt zu machen. Und deswegen haben sie die unkenntlich gemacht, sie haben sie verstopft, sie haben sie geschützt, dass da keiner rankommen sollte. Und sie haben durch einen Tunnel, der so gut 500 Meter lang war, den sie in den Felsen getrieben haben, das Wasser der Gihon-Quelle in die Stadt umgeleitet. Also den oberen Ausfluss des Gihonbaches haben sie verstopft und ihn westlich abwärts zur Stadt Davids geleitet. Das war strategisch sehr geschickt. Aber leider ist das nicht Hiskias erste Reaktion auf die Krise gewesen. Die lesen wir nämlich in 2. Könige 18. Deswegen ist es interessant, die beiden Texte immer nebeneinander zu legen. Was hat Hiskia als erstes versucht? Schauen wir in 2. Könige 18 nach. Die Bibel bietet uns dadurch ein ganz umfassendes Bild der Vorgänge, dass sie uns alle Texte liefert. Aber im 14. Jahr, also 2. Könige 18 ab Vers 13. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich versündigt, dadurch, dass er sich losgerissen hatte von ihm. Zieh ab von mir, was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab ihm alles Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Zu jener Zeit ließ Hiskia das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte, überziehen lassen und gab sie dem König von Assyrien des Trabes. Er gibt schon sein eigenes Geld, aber er kratzt jetzt das Gold von den Tempeltüren ab, um es diesem heidnischen König zu geben. Es sieht so aus, als ob ihn sein ganzer Mut verlassen hätte. Ein hektischer Versuch, sich freizukaufen, klein beizugeben. Das passt überhaupt nicht zu dem Hiskia, den wir sonst kennen. Es passt absolut nicht. Was ist da los? Warum ist er so pragmatisch? Warum liefert er plötzlich sogar das Gold des Tempels noch den Feinden aus? Wie kam er darauf? Vielleicht hat er sich an die Taktik seines gottlosen Vaters erinnert. Er hat in einer ähnlichen Situation auch versucht, den assyrischen König zu befrieden. Und da hatte es geklappt. Paul Humburg schreibt zu dieser Szene, Hiskia sinkt in der Stunde der Not in seinem Glaubensleben auf ein tiefes Niveau, tiefer als wir es sonst bei ihm beobachten. In den Stunden des Glaubens hatte sein Herz für die Furcht keinen Raum. Aber in dem Augenblick der Not und Bedrängnis greift er aus Angst zu diesem unwürdigen Mittel der Selbsthilfe. Ist tragisch. Und das funktioniert nicht mal. Die Assyrer kassieren und marschieren weiter. Die ziehen ja nicht ab. Das reicht ja nicht. Müssen wir mal überlegen, sie kassieren etwa eine Tonne Gold und 10 Tonnen Silber und sie ziehen ihre Invasion trotzdem durch. Und das ist die erste Lektion, die wir hier bei Hiskia lernen. Wenn unser Glaube belagert wird, dann stehen wir in Gefahr, uns auf kurzsichtige Taktik zu verlassen. Das ist die erste Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann stehen wir in der Gefahr, uns auf kurzsichtige Taktik zu verlassen. Pragmatisch. Er will sich freikaufen. Und dieser Kleinglaube, der hier waltet, der flüchtet sich dann in falsche Koalitionen. Das lesen wir auch in 2. Könige 18, Vers 20. Da sagt der Abgesandte des assyrischen Königs so schön, was ist das für eine Stütze, auf die du dich verlässt? Auf wen vertraust du denn? Nun siehe, du vertraust auf den geknickten Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich drauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. Hat er das wirklich gemacht? Koalition mit Ägypten? Also das unterstellt ja der assyrische Sprecher hier. Hiskia, du suchst Ägypten als Koalitionspartner. Die Bibel sagt das nicht, dass Hiskia damit liebäugelt. Aber höchstwahrscheinlich gab es in seinem Umfeld Kräfte und Berater, die auf eine Allianz mit Ägypten drängten. Warum sonst warnt Jesaja die Israeliten mit folgenden Worten? Jesaja 31, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen. Kehrt um, ihr Kinder Israels. Also da war wohl so eine gewisse Tendenz da. Es wird nicht direkt von Hiskia gesagt, aber er kratzt das Gold von den Tempeltüren ab. Und wir haben den Eindruck, in der Not denkt er über jeden möglichen oder unmöglichen Strohhalm nach, an dem er sich rausziehen könnte aus dieser Bedrängnis. Er fragt nicht nach Gottes Mitteln. Er ist ganz pragmatisch, ganz kurzatmig, eigensinnig. Aber immerhin sorgt Gott dafür, dass Hiskia wieder einen klaren Kopf und ein festes Herz bekommt. Und da werden seine Entscheidungen dann wieder weiser, wieder sicherer, zielführender. Und da finden wir gleich eine zweite Lektion, nämlich hier in unserem Text, Kapitel 32, 2 bis 3. Was macht er dann als nächstes? Als aber Hiskia sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen zu verstopfen. Das ist die zweite Lektion, die wir hier lernen. Wenn unser Glaube belagert wird, dann sind gute Ratgeber Gold wert. Das ist das Zweite. Wenn unser Glaube belagert wird, dann sind gute Ratgeber Gold wert. Haben Sie gute Ratgeber? Haben Sie Ratgeber, von denen Sie wissen, die verlassen sich auf das Wort Gottes? Hiskia gibt hier nicht den einsamen Feldherrn, sondern er berät sich mit seinen Vertrauensleuten, die sich auch bis dahin bewährt hatten. Wenn unser Glaube belagert wird, dann sind gute Ratgeber Gold wert. Dreimal weist das Buch der Sprüche auf die Notwendigkeit guter Ratgeber hin. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche 15, Vers 22, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Das heißt, wo viele gute Ratgeber natürlich sind. Also nicht viele Köche verderben den Brei, sondern viele gute Ratgeber. Wenn unser Glaube belagert wird, sind gute Ratgeber Gold wert. Und später, als die Situation sich zuspitzt, holt Hiskia noch Jesaja mit ins Boot, den Propheten. Das sieht man in 2. Könige 19 und wenige Zeit danach trifft man sie gemeinsam beim Gebet. Das ist auffällig. Gottes Leute sind in der Regel keine Einzelkämpfer. Manchmal ist das nötig, wenn wir irgendwo ganz alleine stehen, dass wir auch alleine durchziehen. Wenn der Herr uns alleine mal irgendwo hinstellt, das passiert auch mal. Aber das ist nicht die Regel, das ist nicht der Idealfall. Und deshalb hat Jesus die Jünger auch gemeinsam ausgesandt, immer zu zweit. Und deshalb sieht das Neue Testament auch vor, dass die Ältesten einer Gemeinde in der Regel in der Mehrzahl sind, dass es mehrere Älteste sind und nicht einfach nur ein einsamer Ältester, sondern mehrere Älteste, die sich gegenseitig beraten, die zusammen beten, die gemeinsam entscheiden. Das ist Gottes Plan und dafür sind wir auch sehr dankbar, dass Gott das so vorgesehen hat, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Und die gemeinsame Beratung, die zahlt sich aus. Da steht im Vers 5, Sie sehen das, und er fasste Mut. Es ist so schön, das zu lesen. Und er fasste Mut. Ja, wenn unser Glaube belagert wird, dann sind gute Ratgeber Gold wert. Und die Beratung zahlt sich aus, dann gibt es nämlich auch konkrete Schritte, wie wir hier sehen, in den Versen 3 bis 6, 32, 3 bis 6. Da beschloss er, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen und sie halfen ihm und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt und sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste Mut und baute die Mauer überall wieder auf, wo sie eingerissen war und erhöhte die Türme und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo der Stadt Davids, das waren so die Terrassen, die teilweise noch von David angelegt worden waren. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde und ersetzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor und sprach ihnen Mut zu. Und das führt uns zur dritten Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann muss die Grundversorgung gesichert werden. Wenn unser Glaube belagert wird, dann muss die Grundversorgung gesichert werden. Ja? Die Grundversorgung, was das Wasser angeht. Die Quellen müssen zugänglich sein. Sie müssen geschützt werden davor, dass die Feinde sie kaputt machen. Und es muss die Grundsicherung stimmen. Die Schutzmauern, die Wachtürme, der Millo muss befestigt werden. Das waren, wie gesagt, die Terrassen am Südhang des Tempelberges unterhalb der Stadtmauer. Die Lücken in den Mauern mussten dicht gemacht werden. Die Armee musste mit normalen Waffen ausgerüstet werden und vervollständigt werden. Das waren ganz normale Entscheidungen, das war gewissermaßen Alltag, das sind keine außergewöhnlichen Maßnahmen. Aber in Zeiten der Belagerung ist es erst recht wichtig, dass die Grundversorgung gut funktioniert. Und ihr Lieben, wenn man das auf unser geistliches Leben übertragen will, dann kann man sagen, wenn der Glaube belagert wird, wenn die Zweifel kommen, wenn die Not kommt, wenn wir mit bestimmten Problemen persönlicher Art nicht fertig werden, dann müssen wir erst recht aufpassen, dass die Grundversorgung stimmt. Dass wir nicht von den geistlichen Grundnahrungsmitteln abgeschnitten werden. Dass wir im Gebet bleiben. Dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen bleiben. Manchmal neigt man dann dazu, nicht mehr zu den Veranstaltungen zu kommen, wenn es einem schlecht geht. Dann erst recht. Die Grundversorgung muss stimmen. Die Mauern müssen dicht bleiben. Die Quelle muss weiter fließen. Das Bibellesen soll weitergehen. Verstehen Sie? Auch Paulus hat diesen Vergleich gebraucht. Er hat gesagt, wenn wir gegen die Attacken bestehen wollen, die der Teufel auf unseren Glauben fährt, dann brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen in Epheser 6. Und die geistliche Waffenrüstung, das sind auch nicht irgendwelche außergewöhnlichen christlichen Sonderausstattungen, sondern das ist die Grundversorgung. Dranbleiben. Und wenn man die Ausbesserung der Stadtmauern und Wachtürme auf die Gemeinde überträgt, dann müssen wir festhalten, die Gemeinde darf im Belagerungsfall dem Druck nicht dadurch begegnen, dass sie die Lücken öffnet, dass sie faule Kompromisse schließt. Nach dem Motto, der Druck wird so stark und etwa in der Frage der Annäherung der Religionen, na ja gut, dann formulieren wir mal ein bisschen vorsichtiger. Dann sagen wir nichts Kritisches mehr über den Islam. Dann sagen wir Jesus, na ja gut, Jesus ist ein Weg, Jesus ist für uns der einzige Weg, aber nicht für alle. Machen wir die Mauern ein wenig auf, formulieren wir ein wenig interpretationsfähiger. Seien wir nicht so eindeutig. Nein, gerade im Belagerungsfall müssen die Mauern dicht gemacht werden. Keine Kompromisse, keine faule Diplomatie. Ich meine, wir müssen nicht ungeschickter als unbedingt nötig in der Öffentlichkeit agieren, aber keine inhaltlichen Kompromisse. Wir müssen darauf achten, dass die Mauern dicht sind, dass die Wachtürme funktionieren. Wir müssen darauf achten, dass unsere Lehre eindeutig ist, dass wir keine theologischen Trojaner reinlassen. Jesus ist der einzige Weg, er ist der einzige Retter und niemand sonst. Und die Grenzen sind wichtig. Warum sind Grenzen wichtig? Damit klar ist, wo es draußen und wo es drin. Und Grenzen sind nicht nur dazu da, Leute draußen zu halten, sondern Leute hereinzurufen. Aber ich kann jemanden nur hereinrufen und einladen und auffordern, reinzukommen, wenn klar ist, wo es draußen und wo es drin. Wenn die Grenzen verwischen, haben alle den Schaden. Das ist die dritte Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann muss die Grundversorgung gesichert sein. Passt drauf auf. Und wie wichtig das ist, das sehen wir in der nächsten Beobachtung. So schnell geben die Assyrer ja nicht auf. Als sie merken, dass Hiskia und seine Leute sich nicht kampflos ergeben, da setzen sie ein Mittel ein, das bis heute sehr beliebt ist, nämlich das Mittel der psychologischen Kriegsführung. Oder einfach gesagt, sie setzen alles dran, den Widerstand der Israeliten zu brechen, indem sie ihnen den Mut rauben wollen. Das versuchen sie mit aller Kraft. Und das ist die vierte Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann will der Widersacher uns mutlos machen. Wenn unser Glaube belagert wird, dann will der Widersacher uns mutlos machen. Als Einzelne und als Gemeinde. Und dazu startet Sanherib jetzt eine Propagandaoffensive. Das sehen wir in 2. Chronik 32, Vers 9. Danach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte nach Jerusalem, denn er lag vor Lachis mit seinem ganzen Heer zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht Sanherib, der König von Assyrien, worauf verlasst ihr euch jetzt, die ihr in dem belagerten Jerusalem sitzt? Verführt euch nicht Hiskia, um euch dem Tod durch Hunger und Durst preiszugeben, indem er sagt, der Herr, unser Gott, wird für uns auch aus der Hand des Königs von Assyrien retten. Und dann fährt er fort und sagt, mitnichten wird er das tun. Ihr werdet elend krepieren. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet nicht durchkommen. Verlasst euch doch nicht auf dieses fromme Gerede von Hiskia, da von seinem Gott. Das ist interessant. Sie sind in Lachis, das ist eine strategisch gelegene Stadt, ca. 50 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Und von hier aus will Sanherib den Hiskia zur Kapitulation drängen. Er will ihn entmutigen. Und seine Emissäre haben nur eine Aufgabe, sie sollen Hiskias Leute einschüchtern und ihnen den Mut rauben. So einfach ist das. Und Sanheribs Leute, Sie müssen das unbedingt auch in 2. Könige 18 nochmal nachlesen, richten das so ein, dass das Gespräch halb öffentlich ist und sie wollen, dass die Leute aus dem Volk das mithören, denn an die richtet sich ja eigentlich diese demoralisierende Botschaft. So wie man im Krieg manchmal Zettel mit Botschaften an das Volk abgeworfen hat, um es zu demoralisieren. Genauso läuft das hier. Es kommt zu einem offiziellen Gespräch der assyrischen Delegation mit der jüdischen Delegation, aber Sanheribs Leute machen das so, dass das halb öffentlich ist. und dass die Leute aus dem Volk es mithören können. Und daraus erklärt sich auch dieser Vers 18, den wir hier lesen. Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch oder Hebräisch dem Volk von Jerusalem zu, das auf den Mauern war, um es furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt einnehmen könnten. Sie müssen dazu wissen, Aramäisch war eigentlich die Amtssprache. Und die Diplomaten haben eigentlich Aramäisch verhandelt, aber sie sprechen bewusst Hebräisch, damit das ganze Volk es versteht. Ja, und leider agieren Hiskias Vertraute in dieser Situation sehr ungeschickt. Das sehen wir in 2. Könige 18, Vers 26. Da sprachen die Leute Hiskias zu dem Vertreter der Assyrer: Rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es. Und rede nicht Jüdisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Na, und dann hat er es natürlich erst recht gemacht. Ja, also strategisch ungeschickt, da kann man überhaupt nicht vorgehen. Ja, und so heißt es dann noch hier: Der Rabschake aber, das war der Sprecher Assyriens, antwortete: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt und nicht vielmehr zu den Männern, die da auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken? Hat gleich wieder losgelegt auf Hebräisch. Das ist psychologische Kriegsführung. Und im Verlauf, dieses Dialogs hatte der assyrische Sprecher noch eine besondere Gemeinheit Sanheribs auszurichten. Hören Sie sich das mal an, Vers 23. Da sagt er: Lass dich doch jetzt einmal mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, ein. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du überhaupt die Reiter dazu stellen kannst. Verstehen Sie diesen Zynismus? Ich wäre bereit, dir 2000 Pferde zur Verfügung stellen, damit ich mal einen Gegner habe, aber du kriegst ja nicht mal 2000 Reiter zusammen, die in der Lage sind, diese Pferde zu bedienen gewissermaßen. Mit anderen Worten, du hast nicht genügend ausgebildete Reiter, selbst wenn ich dir gnädigerweise 2000 Pferde spenden würde. Du bist für mich kein Gegner, sondern nur ein Opfer. Das ist, als wenn man zu einem Fußballer sagen würde: Du triffst nicht mal das leere Tor. Oder der schafft es nicht mal, einen alten Klavierhocker auszuspielen. So in etwa, ja? Selbst wenn ich dir 2000 Pferde geben würde, du würdest nicht mal die Reiter dafür zusammenbringen. Kübelweise schütten sie Hohn und Spott über Hiskias Leute aus. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Wenn unser Glaube belagert wird, dann will der Widersacher uns mutlos machen. Und trotzdem erzielen sie mit ihren Drohungen und Druckversuchen nicht die erhoffte Wirkung. Das ist so schön. Es gibt keine Panik, es gibt keine Hysterie, es gibt keine Überläufer. Die Israeliten lassen sich weder einschüchtern noch aufhetzen. Obwohl Sanherib den Abtrünnigen eine goldene Zukunft verspricht. Er sagt: Na ja, gut, ich nehme euch mit nach Assyrien, aber dort werdet ihr im Luxus leben. Können Sie auch nachlesen, 2. Könige 18. So mit Zuckerbrot und Peitsche. Kommt mit, ich deportiere euch zwar, aber ich deportiere euch in ein Schlaraffenland. Und da könnt ihr konsumieren ohne Ende. Doch in dem Punkt hat Hiskia seine Leute gut vorbereitet. Er hatte ihnen vorher gesagt: Antwortet nicht, wenn sie frech werden. Antwortet nicht und sie schweigen. Das steht in 2. Könige 18. Sie halten wirklich den Mund und das verpufft im Grunde genommen die Propaganda. Und dann kommt's. Schließlich, irgendwann in diesem Nervenkrieg, zieht Sanherib seine entscheidende Karte. Irgendwann spielt er den Joker aus, mit dem er Hiskia jetzt in die Knie zwingen will. Und damit kommen wir zum dramatischen Höhepunkt dieses geistlichen Kampfes. Und das ist erschütternd. Denn jetzt geht Sanherib den entscheidenden Schritt über die rote Linie. Sehen Sie nochmal genau hin. Ab Vers 11. Der Herr, unser Gott, sagt Hiskia, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien retten. Und dann ab Vers 13. Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der Länder getan haben? Konnten auch die Götter der Nationen in den Ländern jemals ihre Länder aus meiner Hand retten? Wer ist unter allen Göttern dieser Nationen, die meine Väter ganz und gar vernichtet haben, der sein Volk aus meiner Hand erretten könnte, dass euer Gott euch aus meiner Hand erretten könnte? So lasst euch nun durch Hiskia nicht täuschen und lasst euch nicht auf diese Weise von ihm verführen und glaubt ihm nicht, denn kein einziger Gott irgendeiner Nation oder eines Königreichs konnte sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter erretten. Wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand erretten? Und noch mehr redeten seine Knechte gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Er, Sanherib, schrieb auch Briefe, um den Herrn, den Gott Israels, zu verhöhnen und redete gegen ihn und sprach, wie die Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskia sein Volk nicht aus meiner Hand erretten. Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch, also hebräisch, dem Volk von Jerusalem zu, das auf den Mauern war, um es furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt einnehmen könnten. Und dann diese Zusammenfassung. Und sie redeten von dem Gott Jerusalems wie von den Göttern der Völker der Erde, die ein Werk von Menschen nennen sind. Jetzt wird die rote Linie überschritten. Jetzt geht Sanherib endlich zu weit. Und das ist die fünfte Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann steht Gott gegen Götzen. Wenn unser Glaube belagert wird, dann steht Gott gegen die Götzen. Der Herr, unser Gott, steht hier in Vers 11. Das hatte Hiskia gesagt. Der Herr, unser Gott, wird uns erretten. Und so hat es Hiskia wirklich gesagt. Wenn Sie nochmal an den Anfang gucken, Vers 7, wie hatte er denn seine Leute ermutigt? Da hat er gesagt, seid stark und seid mutig, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem Haufen, der bei ihm ist. Darum! Und das ist die Begründung. Und bitte unterstreichen Sie sich diesen Satz in Ihrer Bibel dick mit Rot, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Das ist das Entscheidende. Mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Wer immer Ihren Glauben angreift, halten Sie ihm entgegen, mit uns ist ein Größerer als mit dir. Unser Gott ist der Herr. Gott gegen Götzen. Das ist erschütternd. Und wir sehen, wie die Assyrer sich hier auf die Ebene der Theologie wagen, wie sie einen Religionsvergleich versuchen. Sie sagen, ja, da ist euer Gott und das sind die anderen Götzen und die sind letztlich alle gleich. Und die anderen Götzen haben sich gegen uns nicht wehren können und euer Gott ist genauso einer. Die Götter der Völker sind irgendwie alle gleich. Der eine nennt ihn Yahweh und der andere nennt ihn Allah und der nächste nennt ihn wieder anders. Aber sie sind alle gleich. Wenn unser Glaube belagert wird, dann steht Gott gegen die Götzen. Und der entscheidende Fehler, den sie machen, ist hier in Vers 19 nochmal wirklich auf den Punkt gebracht. Sie redeten von dem Gott der Bibel wie von den Göttern der Völker bis heute. Und damit gehen sie zu weit. Und Sanherib bekräftigt diese Verhöhnung sogar nochmal schriftlich. Das ist so wie die Situation bei David und Goliath. Als David sagt, der Goliath, der verhöhnt den lebendigen Gott. Und deshalb wird Gott ihm das Maul stopfen. Er verhöhnt nicht nur uns, er verhöhnt den lebendigen Gott. 1. Samuel 17. Und wissen Sie, von dem Moment an können Hiskia und seine Leute eigentlich ganz gelassen sein. Denn sie wissen, das wird der heilige Gott nicht hinnehmen. Wir kennen nicht Gottes Zeitplan. Wir kennen auch nicht Gottes Zeitplan mit unserem Leben. Aber wir kennen die Machtverhältnisse. Die Machtverhältnisse stehen in Vers 7. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihnen. Das sind die Machtverhältnisse. Das zählt. Und nichts sonst. Keine menschlichen Koalitionen. Keine machttaktischen Konstellationen. Das ist alles egal. Mit uns ist ein Größerer. Mit uns ist ein Größerer als mit ihnen. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und wir dürfen wissen, liebe Mitchristen, wenn unser Glaube belagert wird, dann geht es nicht um uns. Es geht nicht in erster Linie um uns, es geht um unseren Gott. Und dann steht Gott gegen die Götzen. Und mit uns ist ein Größerer als mit ihnen. Und darum können wir ganz getrost sein. Wir müssen keinen Rückzieher machen. Wir dürfen feststehen. Und wir müssen im Grunde genommen unseren Widersacher warnen. Wir müssen unserem Widersacher sagen, pass auf, wenn du dich an dem Gott der Bibel vergreifst, wenn du den Gott der Rettung angreifst, dem Vater Jesu Christi, dann bewegst du dich auf einem gefährlichen Terrain. Der Biograf von Martin Lloyd-Jones berichtet von einer kleinen Szene in der ersten Pfarrstelle, die Martin Lloyd-Jones hatte dort in Wales, in Aberavon. Da hat er am Samstagabend öffentliche Diskussionsrunden durchgeführt in der Gemeinde. Gesprächsrunden über aktuelle theologische Fragen. Und in einer dieser Runde stand ein Mann betont auf und sagte kämpferisch, ich kann nicht an die Gottheit Jesu glauben. Kämpferisch. Und Martin Lloyd-Jones hat ihm geantwortet, Sie haben das jetzt bereits mehr als einmal gesagt, Sie werden es hier nicht mehr sagen. Bitte gehen Sie. Und damit wollte er deutlich machen, Worte haben Konsequenzen. Und wer wiederholt gegen den Sohn Gottes spricht, der hat in der Gemeinde sein Rederecht verwirkt, weil Jesus der einzige Retter ist und weil wir seiner Ehre verpflichtet sind. Sie haben das bereits mehr als einmal gesagt, Sie werden es hier nicht mehr sagen, bitte gehen Sie. Der Mann verließ den Saal. Einige Zeit danach kam er wieder und wurde ein Jünger Jesu Christi. Er hatte verstanden, dass dieser Gott ihm zu stark ist. Und auch Sanherib muss erfahren, dass seine Verhöhnung des lebendigen Gottes Folgen nach sich zieht. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Jesaja 42, Vers 8 und 48, Vers 11. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Und ihr Lieben, das ist ein großer Trost für uns. Wenn unser Glaube belagert wird, dann wird auch unser Gott angegriffen. Und darin liegt für uns die Garantie, dass es gut ausgehen wird. Und dann dürfen wir wissen, was Jesaja geschrieben hat. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und diese Gewissheit schenkt Gott seinen Leuten auch in dieser Krise. Er lässt ihnen durch Jesaja ein großes Versprechen ausrichten. Das finden Sie, wenn Sie es nachgucken, in 2. Könige 19. Ein großes Versprechen durch Jesaja, da sagt er in 19, Vers 7, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Klare Ansage. Und 2. Könige 19, Vers 28 sagt Gott es noch drastischer. Da sagt er gegen Sanherib, weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich auf dem Weg zurückführen, den du gekommen bist. Und er sagt es dann ganz, ganz tröstlich in 2. Könige 19, Vers 32. Denn so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen. Er soll nicht mal einen Pfeil hineinschießen. Und er soll keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt wird er nicht eindringen, denn der Herr sagt es. Basta, könnte man sagen. So ist es. Er hat's gesagt. Denn der auf unserer Seite ist, ist stärker als alle anderen. Und darum können Hiskia und die Seinen jetzt sehr gelassen sein. Voller Vertrauen. Aber gelassen bedeutet nicht untätig. Denn je mehr die Lage sich zuspitzt, je dünner die Luft wird, umso dringender ist eines vonnöten, was wir hier am Schluss sehen, Vers 20. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Das ist ihre Reaktion auf die Dreistigkeit und auf die ganzen Verhöhnungen und Anfeindungen durch die Assyrer. Und das ist unsere letzte und sechste Lektion. Wenn unser Glaube belagert wird, dann ist Flucht ins Gebet das Mittel der Wahl. Wenn unser Glaube belagert wird, dann ist Flucht ins Gebet das Mittel der Wahl. Das ist eine bewegende Situation. Versetzen Sie sich da nochmal rein. Wie die beiden führenden Männer des angegriffenen Volkes, der Prophet Jesaja und der König Hiskia, wie die da zusammenstehen in Vers 20 und wie sie gemeinsam zu Gott schreien. Vielleicht haben sie da mit erhobenen Händen gestanden, vielleicht haben sie auf ihren Knien gelegen, aber sie haben gemeinsam Gott angefleht. Es war ihnen nicht peinlich, dazu war die Situation viel zu ernst. Und sie wussten, Herr, wir sind so abhängig von dir und sie haben gemeinsam gebetet. Knien sie so gemeinsam mit ihrem Ehepartner hin. Oder mit anderen Christen, die sie kennen, wenn die Lage sich zuspitzt, wenn die Kehle ihnen zugeschnürt wird. Und denken sie an einen Hiskia und an einen Jesaja. Und schreien sie gemeinsam zu dem Gott, der rettet. Und in 2. Könige 19 können Sie das dann ganz ausführlich nachlesen, wie Hiskia gebetet hat. Ich muss dann ein altes Gedicht denken. Da heißt es, beten hilft für Gottes Sache streiten. Hören wir auf, wird uns der Sieg entgleiten. Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache, heilige Knien. Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache, heilige Knien. Das ist wirklich überzeugend. Und Hiskia kannte bestimmt Psalm 55, wo es heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und sie schrien zum Herrn. Und Petrus hat das aufgenommen und hat gesagt, 1. Petrus 5, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Da stehen sie, da knien sie, der große König und der große Prophet. Und sie schreien gemeinsam zu Gott. Und genau diesen Weg will uns der Herr hier bei Hiskia vor Augen stellen. Wenn unser Glaube belagert wird, sei es als Einzelne, sei es als Gemeinde, wenn wir angegriffen werden, wenn es schwer wird, dann ist Flucht ins Gebet immer das Mittel der Wahl. Und umso besser, wenn wir dann Mitchristen haben, mit denen wir gemeinsam nach Gottes Hilfe schreien können. Und damit kommen wir für heute auf die Zielgerade. Hiskia und das Volk Juda im Jahr 701, das ist ein wirklich dramatisches Beispiel dafür, wie die Gemeinde Jesu immer wieder angegriffen wird und wie unser persönlicher Glaube immer wieder angegriffen wird. Und hier in diesen Versen, da können wir diese 6 praktischen Lektionen finden, was wir dann beachten müssen. Ich darf es nochmal zum Schluss sagen, wenn unser Glaube belagert wird, dann stehen wir in der Gefahr, uns auf kurzfristige Taktik zu verlassen. Irgendwie uns pragmatisch mit menschlichen Mitteln zu helfen. Zweitens, dann sind gute Ratgeber Gold wert. Drittens, dann muss die geistliche Grundversorgung gesichert werden. Dann bloß nicht abschneiden lassen von den Quellen, bloß nicht wegbleiben von der Gemeinde, bloß nicht die Bibel beiseite legen. Und viertens, wenn unser Glaube belagert wird, dann will der Widersacher uns mutlos machen. Aber fünftens, wenn unser Glaube belagert wird, dann steht Gott gegen die Götzen. Und dann gilt, der mit uns ist, ist ein Größerer als mit ihnen. Und schließlich sechstens, dann ist die Flucht ins Gebet das Mittel der Wahl. Und Gott erhört das Gebet auf wunderbare Weise. 3-mal lässt Gott uns diese Szene in seinem Wort schildern. Es ist eine Ausnahme. 3-mal derselbe Vorgang. Jesaja, 2. Könige, 2. Chronik. 3-mal dürfen wir miterleben, wie der lebendige Gott seine Macht beweist und seine Leute schützt. Und so endet das dann hier mit Vers 21. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, sodass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. So rettete der Herr den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Hand aller anderen. Und er beschützte sie auf allen Seiten. Und das wird ausführlicher noch berichtet in 2. Könige 19, ab Vers 34, wo es dann heißt: Ich will diese Stadt beschirmen. Und es geschah in derselben Nacht. Da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als die anderen am Morgen früh aufstanden, siehe, da waren diese alle tot. Lauter Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog fort. Und er kehrte heim und blieb in Ninive. Und es geschah, und wir wissen aus einem anderen Zusammenhang, dass das etliche Jahre später war dann, und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetete. Da erschlugen ihn seine Söhne Adramalech und Sareser mit dem Schwert. Und sie entkamen in das Land Arad. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt nicht zu, dass die, die zu ihm schreien, am Ende besiegt werden. Die Sanheribs dieser Welt, die kommen und gehen auch wieder. Aber unser Herr, der wird immer das letzte Wort behalten. Amen.